Also herzlich willkommen zum vierten Advent und zur letzten Predigt in der Reihe Candle in the Wind. Ich hoffe, ihr könnt es noch hören. Wir haben das Lied ausgewählt, weil es so zum Ausdruck bringt, wenn man sich den ganzen Text anhört, über wen es geschrieben wurde, dass hier ein Mensch ist, der ein flackerndes Leben geführt hat, ständig der Unsicherheit ausgesetzt und vielen Gefahren. Und genau das ist das, was Gott tut an Weihnachten. Er kommt wie eine Kerze in eine kalte Welt, eine gefährliche Welt, eine bedrohte Welt. Gott wird Mensch. Das ist ein riesiges Wunder. Aber heute wollen wir nicht nur darüber nachdenken, dass Gott Mensch wird und auf die Welt kommt, sondern heute wollen wir darüber nachdenken, dass Gott in deine Welt kommt und sich in dein Leben inkarniert. Die ersten Wochen, die letzten drei Wochen haben wir verschiedene Themen angeschnitten. Das erste, was wir gesehen haben, ist, Gott kommt als kleines Baby auf die Welt in eine Familie. Und auch hier wie eine Kerze im Wind, wie eine flackernde Kerze, denn es ist eine bedrohte Familie, eine unperfekte Familie, eine prekäre Familie. Und ich weiß nicht, was deine Hintergründe sind, wie du heute hierher gekommen bist. Vielleicht ist deine Familie auch nicht so heil. Und dann vielleicht ist sie sogar zerbrochen oder angespannt. Dann möchte dir Gott sagen, genau in so eine Situation bin ich reingekommen. Nicht in die perfekte Familie, in die Villa. Und das bringt uns zum Zweiten. Sondern er kommt in den Stall nach Bethlehem. Er kommt dahin, wo es ungemütlich ist, wo andere weg wollen, da geht er rein. Er kommt in den weißen Riesen nach Duisburg. Wer dieses berühmte Hochhaus kennt, da will keiner hin. Aber Jesus, er geht dorthin, er kommt da zur Welt. Prekäre Lebensverhältnisse. Und das Dritte, was wir gesehen haben letzte Woche, ist, Jesus setzt sich auch einer Unsicherheit aus. Man könnte sagen, einem Kontrollverlust. Überleg doch mal, wer da alles so reinstürzt in diese Scheune, wo sie sitzen. Es ist schon schlimm genug, in so einem kalten Stall zu sitzen. Und haben sich gerade ein bisschen eingerichtet, am reißt plötzlich das Scheunentor auf und irgendwelche wildfremden Männer kommen da rein. Du fühlst dich komplett ausgeliefert. Kann da hier jeder reinkommen? Und dann kommen auch diese Sterndeuter da mit ihren Kamelen. Ständig kommen Leute und du kannst sie nicht abwimmeln. Du hast auch keine Mauer, die dich schützt. Und mal ganz ehrlich, vielleicht fühlst du dich manchmal auch so. Kann denn eigentlich jeder einfach so in mein Leben reinreden? Wie kann das sein, dass ich so ungeschützt bin? Ich kann mich vor all diesen Dingen, die da kommen, von anderen Menschen, die es gar nicht so gut meinen mit mir, die sprechen einfach in mein Leben rein, die wirken rein und ich kann es nicht verhindern. Kennst du das Gefühl? Das ist der Grund, warum Jesus in den Stall kam, ausgeliefert. Und heute wollen wir nochmal den ultimativen Schritt mit Jesus gehen, denn heute wird es zum Höhepunkt kommen. Jesus setzt sich auch der Todesgefahr aus. Jesus kommt nach Bethlehem, aber er kann dort nicht bleiben, weil er fliehen muss, weil es jemanden gibt, der ihn umbringen möchte, weil jemand sein Leben vernichten will und das seiner Familie auch. Jesus kommt in eine bedrohte Welt. Er kommt zu den Flüchtlingen, er kommt zu denen, die alles verloren haben, er kommt zu denen, die fremd sind, die sich nicht angenommen fühlen. Und warum macht er das alles? Weihnachten ist die große Solidarisierungsaktion Gottes mit dem Menschen. Nimm dir mal den Gedanken mit. Weihnachten ist die große Solidarisierung Gottes mit dir, und zwar mit dir und deinem Leben. Nicht mit irgendeinem Leben, mit deinem Leben. Solidarisierung. Ostern, manche Theologen sagen, Ostern ist auch Solidarisierung. Er stirbt dort, so wie Verbrecher sterben oder Unschuldige sterben. Das ist natürlich theologisch nicht haltbar. Karfreitag, das ist keine Solidarität im Sinne von, du hast auch gelitten, ich leide auch, sondern hier bezahlt jemand, hier geht jemand an die Wurzel des Übels und räumt die Probleme aus, die das Leben auf dieser Welt überhaupt so schwierig machen. Also das nur als kleine Randnotiz. Weihnachten ist Solidarität, Karfreitag ist Zahltag. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Aber Weihnachten ist eben dieses große Fest, dass Gott zu uns kommt, Gestalt annimmt, in unser Leben reinkommt. Und den Text, den wir dazu lesen, den finden wir im Matthäusevangelium. Und ich lese mal hier im zweiten Kapitel ab Vers 13. Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir es sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er zornig und schickte aus und ließ alle Knaben in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht: In Rama, in Bethlehem, hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Jesus solidarisiert sich mit Verfolgten, denjenigen, die alles verlieren. Das ist der eine Aspekt, der in dieser Geschichte beleuchtet wird. Verfolgung, weg hier, die Mörder sind hinter mir her, das ist das eine Lebensgefühl, was er abbilden möchte. Und das andere ist Solidarität mit denen, die sich fremd fühlen. Du bist nicht mehr in Lebensgefahr, das ist alles geregelt. Aber du bist auch nicht zu Hause. Du bist irgendwie in einer fremden Welt, fühlst dich nicht angenommen. Das sind zwei unterschiedliche Lebenssituationen. Und beide möchte Jesus in dieser ganzen Weihnachtszeit uns nahebringen: Ich bin da, wo du bist. Ich komme in dein Leben rein. Und Jesus hat das schon lange vorher dann auch hat das dann später auch nochmal ausgeführt in seinen Predigten. Und der erste Aspekt, dass Menschen verfolgt werden, dass Menschen bedrückt werden, bedrängt werden und vielleicht mit ihrem Leben büßen müssen für irgendwelche Dummheiten anderer Menschen, das drückt er in Lukas Kapitel 6 mal so aus: Selig seid ihr, die ihr weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen, verfolgen, euch ausstoßen und euch schmähen. Wie kann man sich denn da freuen? Jesus möchte damit zum Ausdruck bringen: Selig bedeutet hier, denk an dieses Kind und schau auf diesen Gott, der zu dir gekommen ist, indem er dein Schicksal teilt. Und wenn du das kannst, dann bist du nicht mehr allein, sondern auf eine gewisse Art und Weise auch selig. Denn Gott ist bei dir, das ist der Trost. Und das andere, diese Fremde, dieses Alleinsein, dieses Abgelehntwerden, drückt er im Matthäus-Evangelium einmal so aus. Matthäus 25, eines der berührendsten und schockierendsten und aufwühlendsten Kapitel überhaupt in der Bibel, finde ich. Da geht es wirklich um alles. Da heißt es, da geht es um das große Weltgericht. Wie wird es einmal sein, wenn jeder von uns vor Gott erscheinen muss und Rechenschaft ablegen muss über sein Leben? Und da gibt es einen Maßstab, an dem wir alle gemessen werden. Ist nicht mein Thema heute, aber ein bisschen reinlesen wollen wir, weil es ja auch was mit unserem Text hier zu tun hat. Hier heißt es: Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit, und ich kürze natürlich ab, dann wird er zu den Schafen zu seiner rechten Seite sagen: Kommt her, ihr Gesegneten, denn ich war fremd und ihr nahmt mich auf. Ich war nackt und ihr gabt mir Kleider. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Alles, was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Im Fremden, im Nackten, im Gefangenen begegnet uns Gott selbst. Aber er begegnet auch den Menschen, die selber dort sitzen in der Situation. Sein Licht flackert neben deinem Licht. Du bist nicht allein. Das ist ein Aspekt, der an Weihnachten so groß werden soll. Die Frage ist natürlich: Wie kann ich an die Liebe Gottes glauben, wenn ich gerade alles verliere? Wie geht denn das? Dankeschön für diese gute Botschaft. Aber wie kann ich das glauben? Wie kann ich mich daran trösten, wenn ich gerade alles verliere? Das ist nicht so einfach, über den lieben Gott zu sprechen, aber komm mal in meine Lage rein, nicht wahr? Wie kann man das denn schaffen? Und das andere auch: Wie kann ich an die Liebe Gottes glauben, wenn ich so fremd bin, wenn alles kalt ist und mich keiner mag? Das ist schwer, findet ihr nicht? Wir wollen mal so ein bisschen ein paar Schritte nachgehen und uns mal in die Situation von Jesus reinversetzen, um dann zu sehen, was das mit unserem Leben machen kann. Der erste Punkt ist, alles verlieren. Und ich habe euch so ein altes Gemälde von Caravaggio mitgebracht, werden die meisten vielleicht nicht kennen, aber so, das ist so Renaissance, Übergang zu Barock. Und also wenn ich das Bild sehe, dann, ich will nicht sagen, dass Ärger in mir hochkommt, aber irgendwie fühle ich mich ein bisschen veräppelt. Könnt ihr die Szene erkennen? Das ist Maria und Josef. Natürlich, Josef kann man kaum erkennen, weil er so alt aussieht. Hat man in der Kirchenmalerei immer, man hat ihn sehr alt gemalt, um deutlich zu machen, Maria hat nur ein Kind bekommen, und zwar vom lieben Gott. Und ansonsten kann man ja sehen, war das mehr so eine Großvater-Ehe. Ja? Da ist also nichts sonst passiert. Deswegen ist er so alt dargestellt. Aber es ist Josef und Maria mit dem Kind daneben. Und die sind auf der Flucht. Wir müssen fliehen. Der König Herodes bringt wahrscheinlich hunderte von Kindern um. Das ist kein Spaß, Freunde. Die sind gerade mit letzter Not noch rausgekommen. Und wie fühlst du dich da draußen in der Wüste, so ganz alleine? Und du spürst noch den Hauch der Häscher hinter dir. Und dann sitzt du da gemütlich da irgendwo da, irgendwo in der Oase. Und der Engel kommt und geigt dir da irgendwas vor. Wie schön. Das sieht so idyllisch aus, findet ihr nicht? Und ich muss auch ein bisschen rausreißen aus dem idyllischen Ambiente von Weihnachten. Das ist alles Fake, Freunde. So war es nicht. Ich gönne euch ja die Gemütlichkeit, bei uns ist ja zu Hause auch nicht anders. Aber so war es nicht wirklich. Sondern hier sind Menschen, die auf der Flucht sind. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, wie Flucht wirklich aussieht. Und wir haben all die Bilder noch im Kopf und die kommen ja tagtäglich auch neu rein. So sieht Flucht aus. Die Frau, ich sehe ja das noch zu schnell, das sage ich auch noch gleich. Aber lass uns mal bei der Fluchtsituation heute stehen bleiben. Wie viele Menschen, es sind 120 Millionen Menschen weltweit sind auf der Flucht, sagt man. Vor ein paar Jahren waren es noch 60. Und so sieht das dann aus. Mit letzter Not entkommen. Das ist keine Idylle. Und Jesus ist bei dir. Nicht jeder von uns wird so eine Situation schon mal erlebt haben. Aber in meiner Familiengeschichte, das zeigt das nächste Bild, war das tagtäglich, nicht tagtäglich, aber während der Weihnachtszeit eigentlich tagtäglich ein Thema. Denn meine Mutter musste auch einmal fliehen. Allerdings nicht im Sommer, sondern im Winter. Bei minus 20 Grad im Januar und im Februar 1945 war es eiskalt, da sind viele erfroren. Sind hunderte von Kilometern mit solchen Trecks unterwegs gewesen. Dann kamen die Tiefflieger, haben die auch noch abgeschossen. Man kann sich das gar nicht schlimm genug vorstellen. Das ist nicht so weit weg, Freunde. Meine Mutter hat mir als Kind davon immer wieder erzählt und es hat mich tief eingebrannt, was es bedeutet, fliehen zu müssen, die Häscher hinter sich zu haben und die Angst, die sie hatte, das hat sie uns alles weitererzählt. So sieht Flucht aus. Nein, das ist keine Idylle, ihr Lieben. Und deswegen ist es auch eine Botschaft, die für heute wichtig ist. Aber natürlich, die Frage, die sich uns stellt, ist, wenn du in so einem Flüchtlingsdreck bist, kannst du da noch an die Liebe Gottes glauben? Da fühlst du dich gerade nicht so irgendwie geborgen. Es gibt eine Geschichte von Martin Luther, der einmal mit seiner Frau einen Streit hatte, mit der Käthe, weil ein Kind gestorben war von ihnen. Früher sind viele Kinder gestorben, es war fürchterlich für die Mütter, immer wieder auch für die Väter natürlich, ihre Kinder im frühen Alter wieder zu verlieren. Und einmal ist eines dieser Kinder gestorben, die war ganz verzweifelt, war wütend und ich sehe die vor mir, wie sie ihm auf die Brust trommelt und sagt, na Martin, wo ist jetzt dieser Gott? Wo ist jetzt der Gott, von dem du predigst? Und Martin Luther sagt, Käthe, er ist da, wo er gewesen ist, als Jesus, sein eigener Sohn, am Kreuz verblutete. Da ist er, nämlich mitten unter uns. Es ist keine Erklärung, aber stell dir das doch mal einen Augenblick vor. Wir sprechen hier nicht über einen allmächtigen Gott, der im Himmel sitzt und schaut, was wir so treiben. Sondern Weihnachten ist die Botschaft von der Inkarnation Gottes. Gott wird einer von uns. Und das kannst du in keiner anderen Religion finden. Deswegen ist das Christentum so wahnsinnig spannend. Das ist eine eigentlich unglaubliche Idee, wenn es bloß eine Idee wäre. Dass da der allmächtige Gott kommt und sich klein macht, ein Baby wird und ein Flüchtling wird, sich fast ermorden lässt von Menschen, das kann man doch fast gar nicht glauben, oder? Warum macht er das? Warum, Regelt er nicht einfach alles und bringt Gericht? Weil es in dem Gericht nicht gut ausgehen würde, auch nicht mit uns. Da muss noch einiges passieren. Ich denke an Karfreitag und an Ostern, ist jetzt nicht unser Thema. Erstmal kommt er in unsere Welt, um uns zu zeigen, ich verstehe dich. Und das ist schon ganz viel. Welcher Gott hat das schon gemacht? Viele Menschen wollten schon Götter sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Und deswegen kann man auch in so einer Situation des Verlustes, wenn man alles verliert, sich doch am Glauben festhalten. Gott war auch ein Flüchtling. Vor ein paar Jahren haben wir hier mal ein Weihnachtsfest gefeiert. Das war sehr bewegend. Das war 2016 vielleicht. 2015 war ja die große Flüchtlingskrise. Da kamen viele Flüchtlinge her, auch hier so uns in die Kirche. Und da war eine Frau dabei, die hat eine ganz fürchterliche Geschichte gehabt. Sie sitzt im Schlauchboot und fährt von Griechenland bzw. von der Türkei, will sie rüberkommen nach Europa auf dem Schlauchboot. Habt ihr die Bilder gesehen? Oft. Überfüllte Schlauchboote. Das sind alles Schlepper, die Geld verlangen, viel Geld verlangen. Und denen ist es völlig egal, ob die da lebend ankommen oder nicht. Und als wir so mittendrin sind auf hoher See, kommt plötzlich eine Polizeistreife vorbei. Also natürlich Seepolizei. Und der Schleuser hat natürlich Angst und legt eine 180-Grad-Kurve ein und fast fällt die Hälfte der Leute aus dem Boot raus, weil das so schnell geht und alle schwanken hin und her und sie hat ihr kleines Baby in der Hand. Und es passiert, was nie hätte passieren dürfen. Das kleine Baby fällt ins kalte Wasser und ist gleich weg. Und jetzt kommt diese Frau hier an Weihnachten und sagt, ich möchte gerne ein Lied singen. Und hat sie ein Lied gesungen, zur Ehre Gottes. Und ich habe mich gefragt, wie kann die das machen? Er hat alles verloren. Ich möchte da nicht in ihrer Stelle setzen, dein Baby aus der Hand zu verlieren. Du machst dir Vorwürfe, warum habe ich es nicht festgehalten? Aber weißt du, warum die das gemacht hat? Weil die verstanden hat, dass dieses Baby, was ins Wasser gefallen ist, das war Jesus. Er ist zu einem Flüchtling geworden. Er hat nicht von oben runter geschaut und gesagt, halt durch. Nein, er war selber da. In gewisser Weise ist Jesus ins Wasser gefallen. Er ist unseren Tod gestorben. Ist das eine gute Botschaft, Freunde? Das berührt mein Herz. Wenn das Weihnachten heißt, wenn das Inkarnation heißt, dann kann ich auch Trost daraus ziehen. Auch wenn damit mein Problem nicht gelöst ist. Aber ich weiß, Gott ist es nicht gleichgültig. Er guckt nicht nur zu, sondern er ist mittendrin und er wird einer von uns. Das macht einen Unterschied. Und dann kann ich auch noch an die Liebe Gottes glauben, auch wenn ich nicht alles verstehe. Und diese Frau hat mir damals dabei geholfen, auch in so einer Situation festzuhalten. Aber du musst verstehen, dass Jesus einer von uns geworden ist. Dass er dieses Kind geworden ist. Er wäre auch fast ein Kind von Bethlehem geworden, was umgebracht worden ist. Das ist das eine. An Gottes Liebe nicht verzweifeln, wenn man alles verliert. Aber wie ist das dann, wenn ich zwar alles verloren habe, aber nichts gewonnen habe? Das ist der zweite Punkt. Wie gehe ich mit der Liebe Gottes um, wenn ich fremd bin, wenn ich ein Fremder bin, wenn ich ausgegrenzt werde und nicht ankomme? Man, überlegen wir uns noch mal einen Augenblick, die sind nach Ägypten gekommen. Könnt ihr euch vorstellen, dass vor 2000 Jahren in Ägypten eine Willkommenskultur geherrscht hat, so wie 2015 an unseren Bahnhöfen? Warst du auch dabei? Mit transparenten Welcome Refugees? Etliche aus hier aus der Kirche waren auch am Bahnhof. Das war so eine ganze Euphorie. Und ich sehe die Flüchtlinge noch, wie die kommen. Das hat man ja nun wirklich nicht erwarten können, dass alle begeistert sind, dass so viele Menschen kommen. Hat sich auch inzwischen einiges geändert in der Stimmungslage. Das ist ungewöhnlich, dass wenn Flüchtlinge kommen, die anderen, die da wohnen, sagen, hey, super, dass du da bist, come on, wir rücken noch ein bisschen zusammen. Ja? Nur als meine Mutter geflohen ist vor so vielen Jahren, da musste sie auch irgendwo untergebracht werden. Das kann man sich kaum noch vorstellen. Die Leute, die hier im Westen noch ein Haus hatten, wo noch ein paar Zimmer irgendwie in Ordnung waren, ja, die mussten einfach zusammenrücken. Von Staats wegen. Da wurden Leute einquartiert. Was, ihr habt vier Kinder und ihr habt auch vier Zimmer. Eure zwei Kinder können auch zusammen in ein Zimmer gehen. Die anderen zwei Zimmer kriegt jetzt die Familie mit ihren acht Leuten. So war das. Viel Spaß. von wegen Willkommenskultur. Da musstest du dir anhören, du bist selbst in Deutschland geboren und dann bist du plötzlich eine Polackin, nicht gegen die Polen, ne? Aber so wurden die damals dann ausgeschimpft. Ne? Das waren die Worte, die man damals benutzt hat. Was willst du, hau ab? Ja, wo soll ich denn hingehen? Meine Heimat ist weg. Ihr merkt, ich hänge noch ein bisschen so den alten Zeiten hinterher, aber es ist ein Teil meines Lebens. Für die Jüngeren vielleicht nicht mehr so verständlich, aber trotzdem kann man sich reinversetzen. Ich kann mich reinversetzen, wie das wohl in Ägypten damals gewesen ist. Nein, die standen da nicht Schlange, haben gesagt, super, dass du da bist, come on, hier, ich habe noch ein Zimmer frei. So war es nicht. Sondern du bist dann dort, kannst die Sprache nicht, hast keinen Job, keiner will dich. Stell dir mal vor, wie du da am Straßenrand sitzt mit deiner Frau und deinem kleinen Baby. Und du bist der Vater und willst deine Familie versorgen und du kannst es nicht. Das ist ein richtig, richtig schlechtes Gefühl. Kannst du dich kurz da reinversetzen? Und ich sehe Jesus, natürlich ist er noch klein, er hat es noch nicht so mitgekriegt, aber er spürt schon die Angst, er spürt schon die Kälte, die ihnen da entgegenkommt. Und Jesus ist da, er lässt sich darauf ein, fremd sein, sich ausgestoßen fühlen. Weißt du, das erleben ja nicht nur Flüchtlinge. Ich erinnere mich damals 2015, da wurden ganz viele Flüchtlinge bei uns in Odenbach, Düsseldorf-Odenbach, in so ein Zelt einquartiert. Das waren so Luftzelte. Claudia, kannst du dich noch erinnern, ja? Ein großes Zelt, da passen 250 Leute rein, mit Feldbetten, dann haben die da so versucht, Zimmer abzuhängen, ne? Mit irgendwelchen Vorhängen da. Da waren dann ganz viele Menschen drin. Und natürlich bin ich hingegangen und wollte die besuchen. Dann habe ich an einem Tag über 30 Leute abgeholt. Und dann haben wir hier in der Gemeinde einen Kaffee gehabt und so. Und dann habe ich das regelmäßig gemacht. Bin immer hingegangen, die mitgenommen. Und eines Tages habe ich dann den Ahmed mit seiner Familie wieder nach Hause gefahren. Es war schon dunkel. Und dann kam er so ins Gespräch und er sagte zu mir, ach Bernhard, weißt du, manchmal bin ich total fertig. Ich glaube, niemand will uns hier haben. Ich komme auch nicht weiter mit dem Sprachkurs, es ist wahnsinnig schwierig, kein Job und in dem Zelt da, also aber bin ich so fertig. Und dann denke ich an dich. Und dann kann ich wieder hoffen. Das war eine große Ehre für mich, ich war selber sehr berührt. Und dann denke ich an dich. Ich habe eigentlich nicht viel gemacht. Aber weißt du, wie viel das bedeutet für Menschen, die sich fremd fühlen, dass einer da ist, ich war fremd. Und ihr habt mich angenommen. Dieses Gefühl der Fremdheit erleben nicht nur Asylanten. Lass uns mal kurz in unser eigenes Leben ein bisschen reingucken. Fremdheitserfahrung, alleingelassen sein, das kennt doch jeder von uns, oder? Ich will noch mal ein paar Situationen meines Lebens mal aufzählen, um dich ein bisschen mit ins Boot zu holen. Als ich so 12, 13 war, gehörte ich zu einer Clique in der Schule. Da waren also die Coolen, ne? Die wurden auf die Partys eingeladen. Da wolltest du natürlich unbedingt dabei sein. War aber nicht jeder dabei. Ich schon. Fühlte sich gut an. Könnt ihr euch noch erinnern, wie das in der Klasse so ist? Wer gehört zu den Coolen und wer gehört zu den Blöden? Ja, so ein bisschen. Also keiner wollte so bei den Abgehängten sein. Das ist ganz schön brutal oft in den Schulen. Ja, und dann irgendwie bin ich für ein halbes Jahr so ausgebotet worden. Keiner hat mich mehr eingeladen, keinen Anruf gekriegt. Boah, das hat sich so schlecht angefühlt. Ich spüre das heute noch. Ich hab echt gedacht, ich glaube, ich mache Schluss hier. Das hat sich so schlecht angefühlt. Ich bin zwar in Sicherheit, aber ich habe keinen Ort. Ich bin nicht angenommen. Kennst du so ein Gefühl? Irgendwann nach einem halben Jahr hat mich dann irgendjemand angerufen, hey, wie sieht's aus, kommst du mal vorbei? Und ich bin sofort auf mein Fahrrad gesprungen und bin dann da erstmal eine halbe Stunde hingeradelt. Dann war ich wieder dabei, Gott sei Dank. Aber da habe ich gemerkt, was es bedeutet, Außenseiter zu sein. Später bin ich umgezogen mit einem kaputten Bein, habe ich schon mal erzählt. Da lag ich ein halbes Jahr zu Hause rum, habe gar keinen gekannt. Da war es auch nicht gerade so toll. Fühlte mich überhaupt nicht zu Hause. Und als ich dann in die Schule ging, da waren da so Typen, mit denen ich nichts anfangen konnte. Das fühlte sich richtig schlecht an. Später bin ich umgezogen zum Studium. Okay, bin ich in eine Gemeinde reingekommen, da fühlte ich mich auch nicht zu Hause. Man kann sich auch in der Kirche alleine fühlen. Die waren alle so anders. Und ich könnte jetzt viele Situationen meines Lebens erzählen, wo ich solche Erfahrungen gemacht habe. Irgendwie gehöre ich hier nicht dazu. Vielleicht bist du nach Düsseldorf gezogen, bist immer noch nicht angekommen. Könnte gut sein. Mir haben schon einige Leute gesagt, ich komme hier einfach nicht richtig an. Ich bin schon 5 Jahre hier, aber irgendwie fühlt sich immer noch fremd an. Und was ist dann? Hast du Heimweh, ne? ich möchte gerne nach Hause, aber vielleicht gibt es dieses Zuhause gar nicht mehr, weil deine ganzen Freunde von früher schon weggezogen sind. Selbst wenn du wieder an deinen alten Ort zurückziehen würdest, es ist einfach weg. Kennst du solche Gefühle? Und deswegen rede ich heute Morgen darüber, weil Jesus dieses Gefühl nicht nur kennt, er hat es selbst durchlitten. Er ist da reingekommen in dein Leben, um dir zu zeigen, du bist nicht allein. Weihnachten heißt Inkarnation. Gott wird Mensch, er wird einer von uns. Und er wird einer, der in unser Leben reinkommt. Das ist so wichtig, das einfach nochmal neu zu verstehen. Jesus ist bei denen, die fremd sind. Und dann gibt es die anderen. Die Älteren, habt ihr jemals Besuch im Altersheim gemacht? Als Pastor macht man sowas. Ich habe ja ein paar Jahre meine eigene Mutter im Altersheim besucht. Oh, was habe ich da alles für Leute kennengelernt? Ich denke an einen Bankdirektor. Er hat 50 Jahre richtig gutes Geld verdient. Klar, als Lehrling nicht so viel, aber es wurde immer besser. Und nachher war er ganz oben. Er war was Besonderes. Und viele haben zu ihm aufgeschaut. Und jetzt sitzt er dort, kann nicht mehr richtig laufen. Und keiner weiß, was er in seinem Leben geleistet hat. Dass er mal einer von den ganz Oberen gewesen ist. Und ich habe dann ein bisschen mit ihm gesprochen, habe gemerkt, wow. Und er hat es auch gemerkt, wir können uns auf einem guten Niveau unterhalten. Aber alle anderen haben erstens nicht mal alles mitgekriegt. Und zweitens haben die überhaupt keine Ahnung gehabt von seinem Leben. Und er ist kaum besucht worden. Kannst du dir vorstellen, du bist zwar sicher, aber zu Hause fühlst du dich da nicht. Oh, ein Altersheim kann ganz schön schrecklich sein. Gibt auch gute, natürlich. Aber ich möchte euch ein bisschen damit reinnehmen in die Wirklichkeit des Lebens. Allein sein, niemanden zu haben. Ältere, auch wenn du noch zu Hause bist, kommen manchmal überhaupt nicht mehr klar, weil ihre Welt weg ist. Ich komme ja immer näher an dieses Alter ran, ja? Und plötzlich merke ich, ja, bei mir noch nicht so, aber es fängt schon an. Da sterben die alten Weggefährten weg, mit denen du mal dein Leben geteilt hast. Damit stirbt auch deine Welt weg. Und je älter du wirst, desto weniger ist von deiner eigenen Welt noch übrig. Andere Musik, andere Klamotten, andere Sitten. Du fühlst dich fremd. Da gibt es ganz, ganz viele. Und deswegen ist es so gut, dass ich heute sagen darf, Jesus ist einer von uns geworden. Er ist da reingekommen. Und ich möchte noch einen Text lesen, der das so zusammenfasst und eigentlich nochmal deutlich macht, was die Mission von Jesus insgesamt ist, auch über Weihnachten hinaus. Wir finden diesen Text im Hebräerbrief, Kapitel 2. Und ich lese mal ab Vers 10. Ein sehr starker Text, der das alles hier zum Ausdruck bringt. Denn Gott, für den alles erschaffen wurde und der selber alles erschuf, will seine Herrlichkeit mit vielen Kindern teilen. Doch damit Jesus ihre Rettung bewirken konnte, musste Gott ihn durch sein Leiden vollkommen machen. Da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch geboren. Und jetzt kommt die Begründung. Denn nur so konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen, der Macht über den Tod hatte. Nur so konnte er die befreien, die ihr Leben lang Sklaven ihrer Angst vor dem Tod waren. Deshalb musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er vor Gott unser barmherziger und treuer Hohepriester werden konnte, um durch sein Opfer die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Da er selbst gelitten und Versuchungen erfahren hat, kann er denen helfen, die in Versuchungen geraten. Das ist die Mission. Gott wurde nicht einfach nur Menschen, kam in die Welt, sondern er wurde so wie du. Er ist in deine Welt gekommen. Und nur dann, wenn er in deine Welt kommt, kann er auch dich von deiner Welt und von deiner Kälte und von deiner Fremdheit und von deiner Verzweiflung erlösen. Er muss reinkommen. Und das Team kann ganz schön wieder nach vorne kommen. In der Theologie gab es mal einen großen Bischof, der war Bischof von Rom, der hieß Damasus. Der hat das mal so zum Ausdruck gemacht. Was nicht angenommen ist, kann nicht erlöst werden. Da ging es um die Frage, kann Gott wirklich Mensch geworden sein oder war das eher so ein Geistwesen, muss man sich Gott vorstellen. Und er sagt, genau das Richtige, der hat den Nagel getroffen. Was nicht angenommen ist, kann nicht erlöst werden. Das heißt, ein Mensch kann nur dann erlöst werden, wenn ein Gott Mensch wird, um mich von meiner menschlichen Schwachheit und Sünde zu befreien. Was nicht angenommen ist, kann nicht erlöst werden. Jesus ist einer von uns geworden und er ist so wie du geworden. Er nimmt an, was dein Leben ausmacht und so kann er dich erlösen. Das heißt Weihnachten. Dass er sich all dem aussetzt, was unser Leben ausmacht. Darum geht es. Jesus setzt sich diesem eisigen Wind der Verfolgung aus, der Ablehnung, der Fremdheit, um dir zu sagen, deine kleine Kerze flackert nicht alleine, sondern ich stehe neben dir und ich bin an deiner Seite. Hey, wie wäre es, wenn wir auch gemeinsam aufstehen und einfach die Chance ergreifen, diesen Jesus auch tatsächlich in unsere Welt, in unser Leben hineinzuholen. Denn das ist ja nun wichtig. Jesus möchte so gern kommen, nicht nur auf die Welt, er möchte in dein Leben kommen, um dich von dem zu erlösen, was dich fertig macht, was dich runterzieht. Er kann nur erlösen, was er annimmt. Und deswegen kann er auch nur dich erlösen, wenn du ihn annimmst. Und das möchte er so gerne tun heute Morgen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du an Weihnachten Mensch geworden bist, die Herrlichkeit Gottes verlassen hast und die Armseligkeit unseres Lebens angenommen hast. Danke, dass du heute Morgen hier bist, um uns zu vergewissern, dass die Liebe Gottes niemals aufhört, auch wenn unser Leben gerade im Schatten ist. Denn du bist in diesen Schatten reingekommen, um in diesem Schatten das Licht des Lebens zu erleuchten. Du bist die Kerze im Wind. Und du willst heute in unserem Leben Licht machen, damit unser Leben verwandelt wird und in die Herrlichkeit Gottes verwandelt wird. Darum beten wir, dass das heute geschieht, Herr Jesus. Und ich möchte euch einladen, mal kurz die Augen zu schließen, nicht herumzuschauen. Und vielleicht bist du heute Morgen da und sagst, ich möchte das gerne machen. Ich möchte gerne, dass Jesus in meine Welt kommt. Und ich möchte erleben, wie er in meinem Leben wirklich den Schalter einschaltet und es Licht wird. Ich bin dann nicht mehr alleine, sondern er ist bei mir und er hat Kraft. Er kann alles verändern. Da, wo Jesus hinkommt, wird alles anders. So, wenn du sagst, ich möchte das gerne heute Morgen machen, dann heb doch mal bitte kurz deine Hand. Ich möchte für dich beten. Dankeschön. Wer ist noch da und sagt, heute mache ich meine Türe auf. Dankeschön. Dankeschön. Wer ist noch da? Jesus sieht dich. Halleluja. Dankeschön. Ja. Gott kommt. Er kommt in unsere Welt. Er kommt in unser Leben. Halleluja. Hey, wir werden noch gemeinsam beten und mit dieses Gebet beten, was wir sonntags immer beten, um Menschen zu helfen, diese Tür des Herzens aufzutun. Lass uns das gemeinsam tun. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun müsste, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen, Amen, Halleluja.